Glauben, Technik geht. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, öffne du jetzt unsere Herzen und Ohren, dass wir auf dich hören. Öffne du unseren Geist, dass wir wahrnehmen, was du uns durch dein Wort zu sagen hast. Stärk du uns, dass wir gestärkt in diese Woche gehen. Amen. Die Kinder, ach ja, Entschuldigung, wenn ich mir es nicht aufschreibe. Ihr zwei Blütkins, habt ihr, also Flora und Blütkin, habt ihr euch was vorgenommen fürs neue Jahr? Nee. Nicht? Habt ihr euch hier jemand was vorgenommen fürs neue Jahr? Irgendjemand sich was vorgenommen fürs neue Jahr? Sehr schön.
Nein.
Nicht in Ruhestand.
Ich habe mir also nicht so belanglose Sachen vorgenommen, sondern ich habe mir vorgenommen, mehr meine im Haus lebenden Kinder zu ermutigen. Weil ich denke, das ist meine Aufgabe als Oma und dem werde ich nicht immer gerecht.
Trau dich.
Ja, ich möchte einfach mehr Bibel lesen. Das habe ich mir vorgenommen.
Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du in deiner Konfirmation eine reichliche Auswahl bekommen. So 3, 4 oder so. Okay. Neujahrsvorsätze. Ein spannendes Thema. Aber ich habe das Gefühl, es wird weniger. Man nimmt sich weniger vor. Entweder sind wir klug geworden, wenn man sagt, also wenn wir uns selber kennen, sagen, es wird sowieso nichts. Oder wir sind anders klug geworden, sagen, ich posaun's lieber nicht so raus. Also verschiedene Dinge. Ich habe mir tatsächlich dieses Jahr bewusst nichts vorgenommen. Und ganz ehrlich, warum frage ich das? Die Jahreslosung, die hat von mir so ein bisschen den Klang eines Neujahrsversprechens. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist eine Aufforderung, erstmal. Wenn ich es aber dieses Ihr, dieses unspezifische, allgemeine Ihr rausnehme und sag, alles, was du, Markus, tust, geschehe in Liebe, dann wird es sehr persönlich. Und wenn ich das jetzt mich angesprochen fühle und das für mich annehme, diesen Satz, das kann ich ja entscheiden. Nehme ich das an oder sage ich, oh nee, das wird zu viel. Aber wenn ich es annehme, dann klingt es dann so, alles, was ich tue, soll in Liebe geschehen. Und dann sind wir bei einem Neujahrsvorsatz. Das klingt doch erstmal gut. Aber alles? Also wirklich alles? Da gibt es doch so einige Dinge, die machen mir Schwierigkeiten. Und da gibt es so einiges, das nervt mich. Dann gibt es Dinge, da wurde ich verletzt. Erst die Tage mal mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, ich wurde da so verletzt, das kann ich nicht vergessen und ich will es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, das, was ich heute in der Predigt sage, habt ihr das meiste schon mal gehört. Dennoch glaube ich, ist gut, darüber zu reden. Und wir vielleicht wahrgenommen habt, hier vorne hängt die Jahreslosung, die hängt schief. Das ist Absicht, ich musste es verteidigen. Erst gegen meine Frau und dann, ich war eigentlich gespannt, wie viele, es waren gar nicht so viele wie erwartet, die es versucht haben, gerade zu hängen heute Morgen. Liebe in Schieflage. Der Vers unserer Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, steht am Ende des Korintherbriefs. Und wenn man den Korintherbrief sich durchliest, dann ging in Korinth einiges schief. Natürlich muss sich nicht jeder, der in Korinth gelebt hat, also in der Gemeinde war, nicht jeden Schuh anziehen, der hier erwähnt wird. Auch wir müssen uns nicht jeden Schuh anziehen und trotzdem gibt es mit Sicherheit vieles, wo wir uns wiederfinden. Schaut mal drauf, welcher Schuh euch passt. Im ersten Teil, Liebe in Schieflage. In Korinth damals gab es, damit fängt der Brief eigentlich gleich an, Streit und Spaltung. Paulus, er hatte ja die Gemeinde gegründet und entsprechend auch unterrichtet, war einige Monate ja da, bis er weitergezogen ist. Aber mit der Zeit kommen natürlich Fragen, weil es lässt sich in so einer Gründungsphase, es lässt sich nicht jede Frage, die kommt, klären. Das geht einfach nicht. Und dann kommt die eine oder andere Frage, die sich nicht klären lässt. Und dann diskutiert man sich die Köpfe heim. Heiß. Und dann kommt ein Petrus vorbei, dann kommt ein Apollos vorbei. Und dann hat man so im Ohr, was Paulus erzählt hat, was Jesus gelehrt hat. Und jeder gibt dem Ganzen nur ein bisschen eine andere Nuance. Erst kürzlich hatte ich eine Predigt, die ich hier gehalten habe, auch auswärts gehalten, und da kommt per E-Mail eine Rückmeldung zu einem Thema, über das ich überhaupt nicht gesprochen habe. Aber aus einem Satz hat jemand was völlig anderes rausgezogen, als ich erzählt habe. Immer wieder spannend. Also es ist ja die Frage, wenn mir jemand was erzählt, heißt es noch lange nicht, dass ich das höre, was der mir eigentlich sagen will. Und umgekehrt natürlich auch. Und da war also eine Diskussion damals in Korinth, ja, wie hat denn das der Paulus gemeint? Und dann kamen die anderen Prediger und wie gesagt, jeder sagt nur ein bisschen was anders, gibt ihm eine andere Nuance, und da heißt es dann eben, ich halte mich lieber an das, was der Paulus gesagt hat. Der andere sagt, ich glaube eher, was der Apollos gesagt hat, ist richtig, Petrus. Und dann kommt der dritte her, ja, ich glaube nur das, was Jesus selbst, was verbirgt ist, was Jesus direkt gesagt hat. Eine der Fragen, über die heiß und innig diskutiert wurde, war, ja, kann ich denn das Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, kann ich das essen? Oder bringt mich das von Gott weg? Eine Riesendiskussion, geht ein ganzes Kapitel darüber. Und der Petrus hat vielleicht ganz entspannt darüber gesprochen, hat gesagt, Leute, mir ist Jesus erschienen, also ich hatte damals eine Vision und Jesus hat mir gesagt, was ich für rein erkläre, erkläre du nicht für unrein. Das ist die Geschichte, Apostelgeschichte 10, Hauptmann Cornelius, wo dann Petrus sich erstmals zu einem Heiden aufmacht, um ihm das Evangelium zu verkünden. Also, seht das Ganze ganz entspannt. Und außerdem hat doch Jesus gesagt, was da oben reingeht, das kommt unten wieder raus, das ist der natürliche Weg, also kein Drama. Und dann war aber der Apollos vielleicht da, der hat eher gewarnt vor den Gefahren, ja, was macht das gedanklich mit dir und so weiter, wenn du dir da Gedanken drüber machst, zieht sich von Gott weg. Und der Paulus hat abgewogen die Situation, sagt, wenn es jemand zum Anstoß wird, dann sei wenigstens vorsichtig, aber du für dich kannst frei sein. Und so gab es Spaltung und Streit über solche Fragen. Sowas haben wir nicht, oder? Ja. Also, mir ist kein ganz super aktuelles Beispiel eingefallen, aber es ist noch gar nicht so lange, also war, glaube ich, schon sogar dieses Jahr, dass ich mit jemand gesprochen habe über das Thema Harry Potter. Wie lange ist das jetzt her? 17, 18 Jahre, wo das auf den Markt kam, oder 20, ich weiß nicht genau. Heiß diskutiert. Von der Bücherverbrennung, die über ERF und IDEA dann uns informiert wird in Amerika, dass ein Pastor das Buch öffentlich verbrannt hat, bis hin zu, wir erklären unseren Kindern, dass das ein Märchen ist und dann sehen wir das ganz entspannt. Diese ganze Palette hattest du. Und dann kommt aber noch jemand daher und sagt, ja, lest das mal, das ist ja total grausam. und so weiter. Wir sollten doch lieber beim Traditionellen liefern, bleiben. Sagt der andere, er hat mal Grimmsl-Märchen gelesen. Oder das berühmte, das beliebteste deutsche Erziehungsbuch bis, also ich habe es noch bekommen, Struwwelpeter. Ja. Bei uns ging es sogar so weit, dass ein befreundetes Ehepaar gesagt hat, weil ihr ein paar dieser Bücher im Regal stehen habt, können wir euch nicht mehr besuchen. Also, wenn ich da frage, ja, welche Sicht, also als jemand, der unsicher ist, was nehme ich da? Oder ein Beispiel, das war jetzt vom letzten Jahr, in einem Hauskreis einer Gemeinde, nicht bei uns, woanders, bereitet sich jemand über das Thema Gebet vor, eine riesen Fleißarbeit, Gebet in der Bibel und kommt für sich zu dem Schluss, eigentlich darf ich nur zum Vater beten, war seine Idee aus seiner Vorbereitung. Das ist in Ordnung, für mich kann ich zu diesem Ergebnis kommen, aber ich darf nicht zu Jesus, nicht zum Heiligen Geist beten. Soweit, so gut. Aber dann hat er das im Hauskreis gehalten und hat gesagt, ich kann jetzt nur noch geistliche Gemeinschaft mit euch haben, wenn ihr auch nur noch zum Vater betet. Ansonsten, wer das nicht mitträgt, der muss aus dem Hauskreis gehen. Starker Tobak. Gell? Und Ergebnis natürlich, Riesenstreit. Am Ende wurde dann er gegangen. Weshalb nicht ging. Und solche Streitigkeiten gab es auch eben damals in Korinth. Aber diese Streitigkeiten waren nur eins, da gab es dann Menschen, ich könnte das mal hier anzeigen, gell? Da gab es dann Menschen, die haben sich unheimlich viel eingebildet auf ihre Weisheit und ihr Wissen, dachten Wunder, was sie wären. Ja, wir haben die Wahrheit mit dem Schöpflöffel zu uns genommen und die waren der Ansicht, sie hätten die tiefsten Geheimnisse Gottes ergründet und die hätten alle Tiefen des Glaubens verstanden. Und wenn du mit so jemandem redest, also der so diese Überzeugung in sich hat, mit dem kannst du nicht mehr diskutieren. Ja, da läufst du gegen eine Mauer. Und entsprechend ist dann eben die Atmosphäre. Ich habe deswegen mal eine Freundschaft auslaufen lassen, weil das einfach nicht ging. Dazu kamen dann Eifersucht und Streitereien. Paulus sagt dann, Leute, ihr benehmt euch wie die kleinen Kinder, wie unmündige Kinder. Ich kann mit euch nicht wie mit erwachsenen Leuten reden, sondern wie mit kleinen Kindern im Sandkasten. Drückt es ein bisschen anders aus, aber so ist gemeint. Ja, und dann, was vielleicht Unzucht gab es auch. Schon damals ein Thema, in Korinth ging das so weit, dass einer mit der Mutter seines Vaters, so steht es da, also entweder war es die Stiefmutter oder eine Nebenfrau des Vaters, Verhältnis angefangen hat. Ja, in der Gemeinde, in der Urgemeinde, die wir so gern, die gerne mal immer mal wieder so propagiert wird, ja, wir sollten leben wie die Urgemeinde, ja, dann viel Spaß. Die Bibel zeichnet kein sehr positives Bild, zumindest nicht von Korinth. Ja, dann gab es, das habe ich, glaube ich, in meiner Präsentation vergessen, einen Richtgeist, ja, dass man darüber sich Gedanken macht, ja, ist der andere fromm genug? Ja, kann man den predigen lassen in der Gemeinde? Lebt er, wie Gott es will? Entspricht er den Maßstäben, wo man dabei dann schon fragen muss, ja, welchen eigentlich? Ja, denen, die ich verstehe und die ich anlege? Ja, und das muss ich mich ja ehrlich fragen, ist das nicht häufig das Maß, nämlich meine Erwartungen und meine Beurteilung, und es geht ja dann bei uns heute so weit, dass wir uns rausnehmen, andere Kirchen zu beurteilen oder sonst irgendwas oder andere Gemeinde, ob die jetzt fromm genug sind oder nicht. Missbrauch. Thema in der ersten Gemeinde. Hier Missbrauch vor allem des eigenen Körpers. Muss man einschränkend dazu sagen. Dann die ganze Frage von Ehe, Scheidung, Wiederheirat. Ein Riesenthema, das wir bis heute nicht gelöst haben. Ja, das bis heute noch ein großes Thema wird. Und dann das, was ich vorhin als Beispiel schon angeführt habe. Ja, wie frei kann ich als Christ leben hier mit dem Essen von Götzen, Opferfleisch und so weiter. Und dann das Riesenthema, haben wir noch nie drüber gesprochen, das Thema Gottesdienst. Ja, Ja, wie ist das mit den Gaben im Gottesdienst? Mann und Frau, darf der, wie haben die ihren Platz im Gottesdienst und so weiter? Das sind gleich 4 Kapitel im Korintherbrief, nur über dieses Thema. Und dann die allerletzte Frage, und das erstaunt mich dann immer als eins der meisten Dinge, wo die Zeugen noch gelebt haben. Und man hätte eigentlich fragen können, also es war nicht so einfach, einen Referent von Jerusalem einzuladen nach Korinth wie heute. Die waren schon ein paar Wochen unterwegs. Aber es waren Zeitzeugen da über die Auferstehung und es wurde heiß darüber diskutiert, ob Christus leiblich auferstanden ist oder nicht. 25 Jahre nach Christi Himmelfahrt. Das waren die Themen. Und das ist ja auch heute eine der spannendsten Fragen in der Christenheit. Die Frage nach der Auferstehung. Ist er leiblich auferstanden? Oder ist das symbolisch zu verstehen? Das waren so die wesentlichen Themen, es gäbe noch mehr. Was damals in Korinth diskutiert wurde, und wenn ich mir die Bandbreite anschaue, dann ist alles wirklich alles. Bei diesen Themen ist praktisch für jeden was dabei. Etwas, wo wir uns prüfen müssen. Und Paulus geht jetzt her und ermahnt die Gemeinde damals zu allen diesen Themen, also das sind immer Lösungsansätze und Lehrpunkte natürlich drin, wie man da damit umgehen kann und soll. Und er versucht, ihr Bild zurechtzurücken. Die Schieflage, die muss korrigiert werden. Ja, das muss wieder gerade werden, also es sollte besser werden. Und abschließend sagt der Paulus, egal wie, es wird sich nicht alles einfach lösen lassen. Aber dort, wo ihr Konflikte habt, geht sie in Liebe an. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Bringt mich zu Teil 2, Liebe, Leben. Weil jetzt ist ja die spannende Frage, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Wie kriegt man das Bild wieder gerade? Kriegen wir es gerade? Das neue Jahreslosungslied, neben dem, dass es einen enormen Ohrwurmcharakter hat, Gabi hat es gestern ein paar Mal gesungen, ich war gestern am Hutzelfeuer hier in Röhringshof, mir ging da und der Referat durch den Kopf. Ich saß da und habe dann irgendwie das Lied vor mich hingesummt. Beim Bratwurstessen. Aber die Verse, da wird es aufgegriffen, werden Dinge aufgegriffen, die Paulus im Korintherbrief bringt als Denkanstoß, als Lehre, als Lösungsansatz. Da heißt in Vers 1, die Liebe ist geduldig, ist freundlich, ist treu, die Liebe ist barmherzig und zwar jeden Tag, jeden Morgen neu. Das ist die Kurzversion von 1. Korinther 13. Ja, die Liebe ist langmütig, geduldig, freundlich. Liebe bläht sich nicht auf. Ich habe mich mal auf diese 4 Punkte, die hier drin steht, beschränkt. Liebe ist geduldig. Und das ist ja so, schon so eine Sache mit der Geduld. Ja, die fehlt mir ganz öfters ganz gewaltig. Der Urs Schmidt von Campus für Christus, also damals Campus für Christus, hat seinen Sohn mal gefragt, bei so einem Text, seinen 8-jährigen Sohn, wie geduldig bist du? Er kurz überlegt, hat gesagt, 5 Minuten. Das ist aber nicht gemeint. Aber es ist ehrlich. Geduld meint was anderes. Geduld meint einen langen Atem. Nicht, dass ich 6 Minuten auf meine Frau warte, wenn ich sie von der Arbeit abhole. Geduld braucht einen langen Atem, auch wenn sich fast oder sogar gar nichts bewegt. Geduld heißt aber auch im Gespräch. Nur weil ich das bessere Argument habe, heißt es noch lange nicht, dass der andere ja meine Meinung übernimmt. Ich muss mal kurz was hier erledigen. Ich erinnern, durfte so 9. Klasse gewesen sein, da hatte ich eine heiße Diskussion mit einem Klassenkameraden Und er hatte einfach die besseren Argumente für das Thema. Keine Ahnung mehr, um was es ging. Auf jeden Fall hinterher beim Ergebnis, irgendwie muss ich dann gesagt haben, dass ich trotzdem bei meiner Meinung bleibe. Und er war dann total entsetzt. Wieso? Ich habe doch die Diskussion gewonnen, also musst du jetzt meiner Meinung sein. So funktioniert es leider nicht. Geduld braucht Zeit, braucht einen langen Atem und zieht sich, fragt mal meine Frau. Aber in der Geduld liegt Liebe. Da zeigt sich Liebe. Das Zweite, freundlich sein. Liebe ist freundlich. Auch das finde ich immer einen ganz, ganz interessanten Punkt. Interessant dann, wenn jemand gegenüber mir sehr unfreundlich ist. Ja? So einige von euch arbeiten ja irgendwo im Service, haben viel mit Leuten zu tun. Ja? Wenn ich der Kunde blöd anblafft, ich habe die Order, freundlich zu sein. Ich kann mich erinnern, ich hatte ziemlich Verspätung mit dem Zug. Das ist jetzt nicht aktuell, das ist schon ein paar Jahre her. Damals bin ich noch immer an den Schalter gegangen, um mich zu informieren über meine weiteren Möglichkeiten. Heute machst du das ja alles hier über App und guckst selber. Und da war vor mir eine Dame, die hat diesen Mitarbeiter angeplatzt, da durch die Scheibe durch und hat den, und immer wieder von vorne, also die war so in einer Dauerschleife, und der ist freundlich geblieben. Der hat ein Durchhaltevermögen gezeigt, also Geduld und Freundlichkeit kamen hier zusammen. Ich hätte da schon lang zurückgeblafft. Ja, irgendwann ist dem dann auch mal der Geduldsfaden gerissen und hat das Gespräch dann ziemlich abrupt beendet. Aus dem standen ja noch mit mir noch ein paar andere in der Schlange. Aber Freundlichkeit bewahren in so einer Situation, darin liegt eine Kunst. Freundlich bleiben, auch wenn mein Gegenüber mich total nervt und total anstrengend ist. Darin zeigt sich Liebe. Treue. Wie lange stehe ich jemand zur Seite? Ja, wir haben ja, also hier kommt natürlich für mich zumindest ganz vorne das Eheversprechen, das wir klassisch bei einer kirchlichen Hochzeit abfragen. In guten wie in schlechten Tagen. Ja, aber Treue ist nicht nur ein Ehethema. Treu zu jemandem stehen, einem Freund, einer Freundin, vor allem in schweren Zeiten, da wird es ja immer spannend. Ja? Also von Party zu Party ziehen, das ist nicht so schwer. Interessant wird es immer, wenn es schwierig wird. Treue ist aber auch zu einer Gruppe oder zu einer Gemeinde ein Thema. Oft scheint es viel leichter wegzugehen. Ja, wir hatten ja vorhin das Beispiel kam, als zu bleiben und Konflikte durchzustehen. Aber auch ganz aktuelles Gespräch von diesen Tagen, mit jemandem gesprochen hier, der Kontakt hat nach Bayern, in dem bayerischen Gemeinschaftsverband, hat sich jetzt der Vorstand des Gemeinschaftsverbandes vom Vorstand des EC getrennt. EC ist ja die Jugendarbeit des Gemeinschaftsverbandes, so klassisch gedacht. Und keiner weiß, und die weigern sich miteinander zu reden und zusammenzuarbeiten. Keiner weiß, wie soll das in Zukunft auf Gemeindeebene und auf Verbandsebene gehen, wenn die nicht mehr miteinander reden. Ja, einfach die Konflikte, man nicht in der Lage war, sie zu lösen, man einfach gesagt, jetzt trennen wir uns, die einen gehen weg. Oder schmeißen die anderen raus, wie das genau war, weiß ich nicht. Gemeinde ist manchmal oder Gemeinschaft ist manchmal schwer auszuhalten. Doch wie soll Gottes Reich funktionieren, wenn jeder immer einfach nur davonläuft, wenn es schwierig wird? Ja? Wenn damals die Gemeinden, also die Leute in den Gemeinden oder die Apostel, wenn es nicht laufen wäre und Wenn der Paulus einfach gesagt hätte, ich schreibe euch nicht, rutscht mal einen Buckel runter, macht den Laden zu, machen wir einen neuen auf, dann wäre das Evangelium nie rund gekommen. Liebe zeigt sich in der Treue. Und das vierte, Liebe ist barmherzig. Wenn alles nicht mehr ausreicht, ja, die Geduld, die Freundlichkeit, die Treue, kommt die Barmherzigkeit, die dennoch alles trägt. Die über alles andere nochmal drüber hinweg geht. Und dem Ganzen nochmal, man muss sagen, die Krone aufsetzt. Und das jeden Tag neu. Barmherziges Herz zu haben. Den anderen dennoch zu akzeptieren, anzunehmen. Darin zeigt sich Liebe. Wie zeigt sich Liebe? Jesus sagt mal, Leute, wenn ihr diejenigen liebt, mit denen ihr sowieso gut könnt, also und diejenigen, die euch lieben, dann macht ihr nichts Besonderes. Spannend wird Liebe, wenn ihr an eure Grenzen kommt. Tony Campolo, vor vielen Jahren mal zu uns als junge Leute, da waren wir auf dem Missionseinsatz, gesagt, Leute, wer zeigt mehr Liebe? Der amerikanische Fernsehprediger, der um Spenden bittet für die Armen, oder die Schwester in Kalkutta, die dort mit den Armen lebt und arbeitet. Oder der junge Mann, das ist jetzt mein Beispiel, der hier beim Dorffest den betrunkenen Herrn aufsammeln und sagt, komm, ich bring dich heim. Auch wenn du mir das Auto voll machst. Liebe zeigt sich immer praktisch. Liebe ist keine Theorie. Zeichen der Liebe ist die Tat. Das findet man überall. Das brauche ich euch, glaube ich, auch nicht sagen. Aber in Jesus zeigt sich die Liebe ja auch in der Tat. Wenn die ganze Bibel nur davon gesprochen würde, also das Alte Testament, was Gott alles für uns tun möchte, was habe ich davon? Die Tat Gottes zeigt sich in der Liebe, dass Jesus Mensch wird. Ja, ich kann meiner Frau, kann ich täglich sagen, dass ich sie liebe. Es freut sie auch, hoffe ich. Aber wenn es nie praktisch wird, ja, also wenn nie ein Zeichen der Liebe kommt. Das ist mal ein banales Beispiel. Morgens, wenn sie früh raus muss und ich lang liegen bleiben könnte, aufstehen, sagen, ich mache dir einen Kaffee, solange du dich richtest. Zeichen der Liebe, nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Aber es muss praktisch sein. Wenn ich mir den Vers hier bei Paulus so anhöre, und was Paulus dann darüber alles sagt, dann liegt die Messlatte aber insgesamt noch immer recht hoch. Was hier beschrieben ist, geht über das normale Verständnis von Liebe, so wie ich das sehe, hinaus. Weil das, was ich jetzt auch gesagt habe, wer will und wer kann sich diesen Schuh anziehen? Scheitern vorprogrammiert, oder? Wenn ich meine, ich müsste das jetzt. Hier kommt der Vers 2 ins Spiel. Jesus wird die Liebe des Vaters offenbar. Wer Jesus Christus annimmt, sagt zu Gottes Liebe, ja. Lange bevor Paulus überhaupt schreibt, dass unter uns in der Gemeinde Jesu alles in Liebe geschehen soll, lange vorher steht die Liebe Gottes selbst. Und diese zeigt sich, wie gerade eben schon gesagt, in Jesus. Um anzufangen, Liebe, wie sie hier beschrieben wurde, zu leben, brauche ich das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern ich brauche die Gewissheit, ich bin geliebt. Ja, jetzt sollten wir nicht den Rückkehrschluss schließen, ja, ich kann nicht lieben, wenn ich nicht geliebt bin, das halte ich nicht für richtig. Aber das, was hier beschrieben wird, diese Liebe, die über ein ganz normales Maß, diese menschliche Liebe, die man eigentlich erwarten kann, rausgeht, das wird nicht funktionieren. Wir sind ja noch in der Weihnachtszeit. Gestern war Epiphanias-Test. Ich habe mit der Gabi noch diskutiert, ist das jetzt ein Feiertag oder nicht? Dann haben wir festgestellt, nee, wir in Hessen haben den ja gar nicht. Und in der Weihnachtszeit, da zeigt sich ja Gottes Liebe an uns schon besonders. Gott wird Mensch in dem Kind Jesus. Er gibt die Herrlichkeit des Himmels auf, so beschreibt es die Bibel, um einer von uns zu sein. Das ist eine Tat, das ist kein Versprechen. Er hat sich das auch nicht vorgenommen, also das könnte ich mal, das mache ich mal irgendwann, so hat es getan. Damit uns Gott mit seiner Liebe erfüllen kann, dazu braucht es jetzt aber unser Ja, dass wir seine Liebe annehmen. Dass er seine Liebe in uns legen kann. Und aus der Liebe, die Gott uns schenkt, kommen wir dann zu Vers 3 des Liedes. Gott will mit seiner Liebe auch heute Kreise ziehen. Wer liebt, der bleibt in Gott und Gottes Liebe bleibt in ihm. Die Kreise, die Gott ziehen will, zieht er durch wen? Durch uns, durch die Gemeinde, durch den Leib Christi. Wir sind es, die diese Botschaft weitersagen. Und damit es nicht beim guten Vorsatz bleibt, brauchen wir das grundsätzliche Ja. Und wir brauchen täglich neu die Liebe Gottes. Durch die Begegnung mit ihm. Sei es im Gebet, Bibellesen, in den Liedern. Aber auch genauso in den Glaubensgeschwistern. So unvollkommen wir auch sein mögen. Christsein ist keine Privatsache, die sich daheim vor dem Fernseher abspielt. Ja, so gut ERF und Bibel-TV auch sein mögen. Da gibt es gute Sachen, ohne Frage. Aber zum geistlichen Leben, zum Leben in Liebe und zum Lernprozess gehört so eine Truppe wie die hier, in der man sich im Ernstfall auch reiben kann und muss. Und vielleicht mit Gottes Gnade und etwas Glück, also viel Gnade und etwas Glück, machen wir 2024 da Fortschritte. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, es ist so eine Sache mit der Liebe. Wir würden gerne mehr und stoßen doch so oft an unsere Grenzen. Fülle uns, stärke uns, erneuere unseren Geist und lehre uns in deiner Liebe zu leben, jeden Morgen neu. Amen.